Aber natürlich kenne ich das, aber ich mag eigentlich das Dorf gerne. Also natürlich ist es nervig, weil dann irgendwie immer direkt getratscht wird und es ist schon so ein Punkt, dass es einfach nicht so divers ist. Aber mein Gott, also dann fährt man halt in die nächste Stadt.
Das Gefühl, ich bin irgendwie anders, ich habe andere Interessen und vieles, was Leute reden oder womit die ihre Zeit verbringen, interessiert mich null. Und ja, ich habe dafür keinen Ansprechpartner oder ich weiß nicht, wohin damit.
Ja.
Und da sind ja viele, also ich sag's mal jetzt so ein bisschen pathetisch, dahinter steckt ja irgendwo auch eine große Einsamkeit.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hallo Lina.
Wir haben noch nie so früh morgens aufgenommen. Es ist kurz nach 8.30 Uhr und wir sind schon topfit.
Oh ja, topfit ist stark übertrieben, weil ich bin nun alles andere als so ein Morgenmensch. Aber Wenn du sagst, wir machen das um 8.30 Uhr, dann machen wir das um 8.30 Uhr.
Mussten wir jetzt heute mal auf den Morgen legen, aber ich glaube, wir sind da ganz frisch. Ich glaube, das tut uns gut.
Wir werden sehen.
Ja, und zwar werden wir heute in der Folge mal auf einen Leserbrief oder eine Leser-E-Mail eingehen, die wir jetzt erst vor 2 oder 3 Tagen bekommen haben, also sehr aktuell. Und der Zuhörer hat ein Thema angesprochen, worüber wir eigentlich dachten, warum machen wir nicht eine ganze Folge darüber? Ich lese jetzt gleich mal ein Zitat vor und dann werde ich dir mal ein kleines Thema dazu geben. Und zwar hat der Zuhörer geschrieben, Zitat, ich wohne aktuell in Bayern, in einer überschaubaren Stadt mit knapp 20.000 Einwohnern und irgendwie finde ich das alles nicht so prickelnd. Unter Bekannten wird meist über andere Menschen gesprochen, in Klammern Work. Mich interessieren Projekte, Technologien und Visionen. So viele Leute aus dem totalen Mittelmaß bilden sich auf Nichtigkeiten was ein. Daneben Neid und Missgunst und alles Mögliche. Der Radius und Horizont ist oft sehr klein. Naja, bildlich gesprochen würde ich gerne verreisen, aber es fehlen ein wenig die Gefährten. Zitat Ende. Und Erwin, du hast mir das ja geschickt und meinst so, Lina, das klingt spannend, lest dir das mal durch. Und ich muss sagen, ich fand, wow, also da muss man erstmal, das muss man erstmal schlucken, muss man erstmal drüber nachdenken. Und ich habe mich dann so gefragt, ist es wirklich so, hat man auf dem Land einfach viel weniger Möglichkeiten? Kommst du vom Land?
Ich komme sowas von vom Land. Ich bin in einem Dorf groß geworden, ich glaube so knapp 3000 Einwohner. Und bin da also bis zum Abitur gewesen und frag mich was über das Dorfleben. Ich kenne alles. Ich kann dir alles erzählen. Ja, und mich hat, als dieser Brief kam von Johannes, mehr sagen wir nicht, wir wollen ja hier niemand outen, da hat mich das total angesprochen. Zum einen, weil ich die Situation glaube ich zu kennen und zum anderen, weil ich denke, dass das so ein Ding ist, was immer wieder auftaucht. Also das hatten wir schon öfter. Du erinnerst dich, es war mal irgendwie die Rede von Smalltalk, der mich nervt und die Leute reden über irgendwas, was mich alles null interessiert und das, was mich interessiert, interessiert keinen anderen und solche Geschichten. Und deswegen dachte ich, oh, da formuliert es mal einer, ja, schön auf den Punkt.
Ja,
und
total.
Also Dorfleben ist für mich sehr präsent und Kleinstadtleben auch. Ich lebe ja gerade in einer Kleinstadt.
Ja. Und denkst du, man hat da wirklich weniger Möglichkeiten? Also ich denke mir einerseits so klar, in der Stadt gibt es mehr Diversität. Aber ich habe auch überlegt, ob es vielleicht am Land nicht wirklich unbedingt weniger davon gibt, sondern dass sich nur weniger trauen, es so zu zeigen oder auszuleben. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Johannes ist in dem Fall, aber bei mir ist es so, ich komme auch vom Dorf und ich passe mich dann eher an, als dass ich so die Eigenheiten ausleben würde. Und ich glaube, so geht es vielen. Denkst du, ist das so?
Ja, klar ist es so. Bei mir war es komisch. Also ich habe da viel drüber nachgedacht, über diesen Brief. Und erst habe ich gedacht, ja, genau so ist es. Und dann hat das so ein bisschen geswitcht, weil ich gedacht habe, nee, eigentlich stimmt es nicht. Dorf und Kleinstadt ist gar nicht so schlecht. Also habe mich auch wieder so ein bisschen an meine Kindheit und Jugend da auch erinnert. Und das hat durchaus seine Qualitäten. Und was mich nach einigem Nachdenken dann auch gestört hat, auch an diesem Brief, das ist die Arroganz, die da durchkommt.
Inwiefern?
Die Leute reden nur über andere Leute und das interessiert mich nicht. Und das ist so totales Mittelmaß. Und ich interessiere mich für Visionen und Projekte. Und er spricht da, glaube ich, auch noch von Neid und Missgunst, die da herrschen. Mhm. Also es ist sowas wie, ich bin hochbegabt und die anderen sind doof und sehen aber nicht, wie toll ich bin. Also ich übertreibe jetzt natürlich. Und da bin ich inzwischen, ja, denke ich ein bisschen anders. Ich finde so diese Hochbegabung, das ist irgendwas, was mich inzwischen überhaupt nicht mehr imponiert, mir nicht mehr imponiert. Also, dass einer da 130 hat und sein tolles Abi macht und sonst irgendwas macht, denke ich, ja, ist gut, sei happy, sei froh, aber wie sieht's in deinem Leben aus? Wie kriegst du dein Leben in den Griff?
Ja, aber ich muss sagen, ich habe das nicht so verstanden, wenn er einfach andere Interessen vertritt. Also ich möchte da nichts unterstellen, aber ich weiß nicht. Also das ist eine Art, es auszulegen. Aber kann ja sein, dass er sich einfach so fühlt. Nicht aus dieser Arroganzperspektive hinaus, sondern einfach, dass er nicht mitschwimmen kann mit den meisten.
Natürlich, das sehe ich ja. Und ich weiß ja auch bei vielen, kennst du auch von mir, dass es einfach so ist. Also das Problem oder das Gefühl, ich bin irgendwie anders, ich habe andere Interessen und vieles, was Leute reden oder womit die ihre Zeit verbringen, interessiert mich null. Und ja, ich habe dafür keinen Ansprechpartner oder ich weiß nicht, wohin damit.
Ja.
Und da sind ja viele, also ich sag's mal jetzt so ein bisschen pathetisch, dahinter steckt ja irgendwo auch eine große Einsamkeit.
Mhm.
Oder so ein Alleinsein. Und das ist natürlich, wenn du auf dem Dorf bist oder in einer Kleinstadt, da ist halt die Auswahl der Leute ist begrenzt. Wenn du dann da mit deinen Interessen keinen Widerhall hast oder so, das kann schwierig sein. Und es gibt ja genug Fälle, gerade bei uns im Verein, kenne ich genügend Leute, die also damit wahnsinnig zu kämpfen haben, einfach ihren Platz zu finden oder ihre Leute zu finden. Oder viele Leute sind ja auch gerade deswegen bei uns bei Mensa im Verein, weil sie da eben Leute finden, mit denen sie sich austauschen können.
Ja, ja. Ja, die Mehrheit meine ich sogar. Und was auch ja mittlerweile zum Glück geht, dass man ja online total viele Räume hat. Also selbst wenn jetzt diese 20.000 Einwohner, wenn man damit keinem was anfangen kann, gibt es ja zum Glück noch ganz viele andere Millionen von Menschen, mit denen man dann vielleicht doch was anfangen kann, nur halt nicht in der gleichen Umgebung. Dadurch, finde ich, ist auch so dieses Negative von auf dem Land liegen irgendwie ein bisschen weg für mich, weil ich habe ja Zugang zu allen anderen Menschen durch online oder zum Beispiel wir. Wir wohnen jetzt beide vielleicht auf einem Dorf, aber in ganz anderen Dörfern, aber wir können trotzdem miteinander reden und trotzdem den Podcast machen. Und dadurch ist es ja, es gibt ja alle Möglichkeiten.
Ja. Ja, du bist nicht mehr auf deinen Radius im 20-Kilometer-Umkreis angewiesen, also wo man halt mit Fahrrad oder mit dem Auto hinfahren kann. Wobei es ja immer noch was anderes ist, ob du jemand im richtigen Leben triffst oder halt am Telefon oder online. Aber sicher, das ist schon ein anderer Radius.
Und dann habe ich mich gefragt, muss man sich überhaupt immer mit Gleichgesinnten und nur mit Gleichgesinnten umgeben, um seine persönlichen Visionen oder Ziele oder so zu verfolgen und quasi so seinen Sinn zu finden? Weil bei mir zumindest ist es ganz, also ich habe ganz unterschiedliche Freunde. Ich suche mir die auch nicht aus von wegen, ja, können wir zusammen meine Visionen irgendwie ermöglichen. Von daher frage ich mich auch so, ja, braucht man das überhaupt? Reicht es nicht, wenn man sich selbst hat, so?
Das finde ich ein toller Punkt. Das ist genau, was ich auch im Kopf hatte. Bei mir ist es so, ich finde inzwischen Leute, die nicht so denken wie ich oder völlig anders leben oder nicht in meinem Alter sind, ich meine, du bist ja das beste Beispiel, finde ich viel spannender als Leute, ja, die genauso ticken wie ich, wovon es nicht so viele gibt, aber... Also mich mit Leuten zu unterhalten, die eine völlig andere Meinung haben, sei es politisch, sei es über Fußball, sei es über irgendwas, finde ich bereichernder, als mit jemand am Tisch zu sitzen und dass man sich immer gegenseitig nur so bestätigt, ja genau und ja, finde ich auch und so. Also ich finde niemand interessant, der mir versucht zu erklären, dass die Erde eine Scheibe ist. Aber Leute, die also aus einem ganz anderen Lebensbereich kommen oder ganz andere Erfahrungen haben oder ganz anders aufgewachsen sind oder andere Berufe machen und die erzählen davon, das finde ich für mich so im Laufe der Zeit viel interessanter, als immer nur so mich in meiner Blase zu bewegen.
Ja.
Und dann ist auf einmal, wenn du dann im Dorf oder wie ich jetzt in einer Kleinstadt bist, dann werden auf einmal Leute interessant, die du sonst vorher, die du nie angucken würdest. Deswegen ist ja auch für mich Mensa so interessant, weil da so wirklich schräge Vögel rumlaufen.
Ja. Ja, so sehe ich das auch. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eben nicht unbedingt nur mit Gleichgesinnten umgibt. Ich glaube, es kann einem schon eine Stütze geben, wenn man Personen hat, mit denen man sich identifizieren kann und irgendwie weiß, okay, wir haben ähnliche Ansichten oder so, das gerade mit den Visionen, zum Beispiel, wir haben beide einen Pioniergeist. Aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Personen, mit denen man sich umgibt, das haben muss, dass man das selbst für sich machen kann. Von daher vielleicht hilft es auch einfach so, diesen Blickwinkel mal ein bisschen zu ändern. Und ich finde auch, als ich noch jünger war, dachte ich oft so, ja.
Entschuldigung, wenn du sagst, als ich noch jünger war, dann krieg ich spontan einen Schluck auf.
Nee, also als ich so 10, 12 war, nein, als ich so 12 oder so war, also noch ein Kind, da habe ich mal so gedacht, zum Beispiel meine Mutter ist sehr gesprächig und die geht immer offen auf Menschen zu und dann habe ich sie irgendwann gefragt, so Mama, warum unterhältst du dich mit denen? Die sind doch eh viel blöder als du, die wissen noch gar nicht so viel, wie du weißt, bringt dir doch gar nichts. Und dann meinte sie halt auch, so, also oder beziehungsweise habe ich halt auch mit der Zeit gemerkt, so, das ist so ein Trugschluss, dass wir von, ja, auf dem Papier weniger Intelligenz oder eigentlich theoretisch weniger Wissen darauf schließen, dass Gespräche uns keinen Mehrwert bringen oder dass wir nicht von anderen Personen lernen können, Also ich habe mindestens schon genauso viele Lebenslektionen von Leuten gelernt, die auf dem Papier vielleicht dümmer als ich sind, wie Menschen, die auf dem Papier genauso intelligent oder intelligenter sind. Ich glaube, da muss man ein bisschen von wegkommen, von dieser Denkweise.
Absolut, bin ich voll bei dir. Und das ist sowas, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem ich bin hochbegabt. Mir imponiert das überhaupt nicht mehr, wenn da einer Mitglied im Verein ist und seine 130 Punkte hat oder mehr. Ich kann nachfühlen, dass das für viele ganz wichtig ist, so quasi den Stempel zu haben, ja, ich bin so intelligent und vor allen Dingen hier aus der Abteilung späterkannt. Also so eine Erklärung zu haben, warum bin ich so, wie ich bin? Ja, und dann eben zu wissen, aha, ich bin nicht komisch, ich bin nicht anders, sondern ich bin einfach nur hochbegabt. Ich denke halt auch, dass man diesen Test besteht. Da wird ja halt bestätigt, dass du bestimmte Zahlenreihen schnell weiterentwickeln kannst, dass du im Geiste Würfel drehen kannst oder dir Sachen merken kannst und nach 10 Minuten hast du das noch im Kopf. Also so kognitive Fähigkeiten, das ist toll, das ist super, da überspringst du vielleicht in der Schule eine Klasse oder lernst schneller lesen oder was weiß ich. Aber jetzt komme ich zurück so auf meine Dorfvergangenheit. Das war wirklich ein kleines Dorf. Da gab es einen Fußballverein, einen Karnevalsverein und einen Messdienerverein. Ich war im Fußball und bei dem Messdiener Mitglied. Und da habe ich Leute getroffen, die kenne ich zum Teil heute noch. Das sind alles, ja, die da geblieben sind, ne? Also alles keine doofen Menschen, aber so handfeste Menschen. Aber was ich da kennengelernt habe und auch was ich da immer unheimlich schätze, ist so, das sind alles Leute, die haben erstens ihr Leben im Griff. Fast alle. Und so diese, wie soll ich sagen, so diese Art von Verlässlichkeit oder, weißt du, wenn du irgendwas gebraucht hast oder wenn irgendwas zu erledigen war und die sagen, ich komme morgen und mach das oder ich helfe dir, dann standen die vor der Tür. Weißt du, das war kein leeres Gequatsche. Und mit denen hattest du Spaß, mit denen konntest du ein Bier trinken, mit denen hat man zusammen Fußball gespielt und hat sich auch über Gott und die Welt ausgetauscht, weil das ist ja nicht, dass sich Leute, nur weil sie beim IQ da 10 Punkte tiefer liegen, dass die sich über Dinge des Lebens keine Gedanken machen, im Gegenteil. Und ja, das sind einfach gute Leute. Und umgekehrt muss ich dann leider auch sagen, ich habe bei Mensa, ich habe so viele Pappnasen da getroffen. Ja. Wirklich.
Ja.
Die auf ihre Art dann auch interessant sind, aber wo ich denke, oh nee. Und kenne natürlich auch einige Lebensläufe, die in gewisser Weise auch tragisch verlaufen, weil Leute es einfach nicht hinkriegen, so das, was sie haben, im wirklichen Leben umzusetzen. Es gibt eine große Anzahl von Leuten bei Mensa, die vom Bürgergeld leben. Will ich gar nicht drüber urteilen, will ich auch gar nicht schlecht reden. Es ist einfach so. Was ich sagen will, ist, dass du hochbegabt bist und so einen Test bestanden hast und bestimmte Sachen schneller und leichter erledigen kannst als andere, imponiert mir nicht. Wenn das jemand daraus was macht und das produktiv umsetzt und ein umgänglicher Mensch ist und du dich drauf verlassen kannst und so weiter, alles super, ne? Aber ich kenne so viele Leute, die einfach nur reden und vor lauter Projekten und dies und das und wo du das Gefühl hast, da kommt eh nichts bei rum. Da ist mir manchmal so ein richtiger handfester Handwerker aus meiner Dorfvergangenheit, komme ich mindestens genauso gut mit zurecht, ne?
Ja. Total. Und es ist ja auch das, was wir ja schon öfter angesprochen hatten, dass das halt eben so ein mini, mini, mini Teil von einer Person ist, diese Hochbegabung. Und halt, wenn der Rest von dir scheiße ist, dann bringt es jetzt auch nichts, wenn du dann IQ von 180 hast. Ganz doof gesagt.
Ja, es gibt auch Arschlöcher mit einem ziemlich hohen IQ.
Genau.
Ja. Ich habe lange in Großstädten gewohnt. in Hamburg, in München und schätze das sehr und bin auch immer wieder gern und so. Kann mir auch vorstellen, da wieder zu leben. Aber ich sehe durchaus auch die Qualität von so einer kleinen, überschaubaren Umgebung. Ach so, soll ich noch eine Geschichte erzählen?
Ja, gerne.
Du musst mich einbremsen, wenn ich wieder zu viel quatsche.
Nein, nein, erzähl bitte deine Geschichte.
Ich bin 2012 von München nach Braunschweig gezogen, aus beruflichen Gründen. Hab davor, ich glaube, 11 oder 12 Jahre in München gelebt. Und habe dann also natürlich da mit Leuten gesprochen und gesagt, hier, ich ziehe nach Braunschweig, hier, gutes Jobangebot, bla bla bla. Und die haben gesagt, wo ziehst du hin? Braunschweig? Liegt das irgendwo im Osten? Oder wo ist das überhaupt? Und so. Ja, also so mit aller Münchner Arroganz, die man so haben kann. Mir ist Samir und was da im Norden ist, interessiert uns eh nicht. Und ich wusste nichts, ich wusste nichts. Ich wusste, das liegt da irgendwo ganz nah an der DDR-Grenze, hier Zonenrandgebiet, weißt du, wie das alles schon klingt. Da bist du irgendwie auf eine einsame Insel verschlagen. Und bin dann da hingekommen, also auch so selber so mit aller Münchner Arroganz. So von wegen, ja, ich komme ja aus der Großstadt und erzähle euch mal, wie es geht. Und bin natürlich voll aufgelaufen. Ist ja klar, will keiner hören. Kommt da irgend so ein Idiot aus München und macht ja einen auf dicke Hose. Und hab dann aber, glaube ich, noch rechtzeitig das gemerkt und auch die Kurve gekriegt. Fand die Stadt erst fürchterlich langweilig und ja, so spießig, piefig und dachte, ah, hier bist du schnell wieder weg. Und hab dann aber gesehen, es gibt überall, Kleinstadt, mittlere Stadt, sogar auf dem Dorf, gibt es Leute, mit denen man gut zurechtkommt. Du musst sie nur finden. Also du musst vor die Tür gehen. Du musst rausgehen zu Veranstaltungen und was weiß ich, also zu irgendwelchen Feiern. Und musst natürlich in der Lage sein, mit Leuten zu reden, einigermaßen kommunikativ sein. Gut, da habe ich jetzt kein großes Problem. Und ja, wobei, also man braucht da keine Entertainer-Qualitäten, aber man muss schon mal guten Tag und ich heiße und wer bist du denn und so, ne? Also einfach mal ein Gespräch anfangen können. Das ist ja diese Smalltalk-Geschichte. Und du findest diese Leute. Du findest die. Also andere Menschen, die wollen ja genauso gesehen werden oder suchen Kontakt oder finden das interessant. Ach, da kommt einer aus München, was ist denn das für ein Vogel und so. Und dann hat sich das entwickelt, ne? Und jetzt. Ja, jetzt wohne ich 13 Jahre in Braunschweig, wenn mir das einer prophezeit hätte. Weißt du, so, das ist so das Ding.
Ja, und man muss halt offen sein und diese Brille ablegen von wegen, ich komme aus der Stadt und ich kann euch was erklären und ihr mir nicht. Und als du das dann gemacht hast, hat es ja auch funktioniert. Vielleicht ist ja auch das Dorf jetzt beim Johannes gar nicht voller 20.000 in Anführungszeichen Mittelmäßler, sondern er hat einfach noch nicht den Mindset-Shift gemacht, um mal ein bisschen hinter die Fassade zu gucken.
Weiß ich nicht. Möchte ich auch nicht drüber urteilen.
Nee, natürlich nicht.
Das natürlich, also hier, er sagt, Neid und Missgunst kenne ich gut, gibt es alles. Was ich auch sehr gut kenne, ist, das war so ein Ding, so eine Bemerkung, die hat mich getriggert, wo er gesagt hat, dass Leute aus dem totalen Mittelmaß sich sonst was einbilden für irgendwelche Nichtigkeiten. Also dieses Rumprotzen mit irgendwas, was man, also von irgendeinem blöden Auto, was man sich gekauft hat, bis hin zu irgendeinem tollen Job, den man angeblich macht, wo du denkst, komm, Alter, du bist hier im mittleren Management und musst jeden Tag knüppeln, dass du das irgendwie hinkriegst und ja, was manchen halt wichtig ist, ne? Wo ich auch so innerlich die Augen verdrehe, kann ich total nachfühlen. Und wenn man dann daneben steht und denkt, oh, sich auf sowas hier groß was einbilden, ne? Weil sie da irgend so ein mittelprächtiges Studium irgendwie halbwegs absolviert haben. Das sind alles Dinge, die mir auch also nicht besonders imponieren. Ich finde es gut, wenn jemand was zu Ende bringt und was hinkriegt, aber das ist jetzt nichts, wo ich in Ehrfurcht erstarre. Und vor allen Dingen nicht, wenn Leute anfangen, damit irgendwie groß anzugeben. Ich mag das dann also ab und zu mal einen raushängen zu lassen. Wenn jemand meint, also, dass er der Allergrößte ist, so ein paar Sachen habe ich ja dann auch irgendwie hingekriegt und da kann man auch mal gegenhalten. Ab und zu ist das
Du
nötig.
bist lustig.
Man muss sich ja nicht alles einfach nur anhören.
Ja, das stimmt natürlich.
Und ab und zu mal Leute da so ein bisschen zurechtrücken oder ein bisschen gegenzuhalten, das ist schon okay. Das muss auch jemand abkönnen. Das konnte ich sehr gut nachfühlen. Also dieses Leute aus dem totalen Mittelmaß sich für Nichtigkeiten was einbilden, das fand ich so schön formuliert.
Ich glaube, das kennen auch viele, auch im Arbeitsumfeld. Und wie du gerade gesagt hast, das ist schon frustrierend. Ich habe dann noch weiter gelesen und da hat er von einer Sinnkrise gesprochen und ich fand das Thema interessant. Da wollte ich dich mal fragen, kommt das noch auf mich zu? Denkst du, es ist normal im Leben, dass man mal in so eine Sinnkrise verfällt? Also Johannes hat jetzt geschrieben, er ist Mitte 40 und er hatte dann einfach jetzt so einen Wandel von seinen Interessen, Job, Unzufriedenheiten und sowas. Hattest du das auch? Ist das normal?
Also Frage 1. Kommt das auf mich zu? Das kommt todsicher auf dich zu.
Na super.
Und zwar nicht nur einmal. Und
so, Mann, oh.
Und Frage 2, ob ich das auch hatte? Ja, sicher. Ja, sicher. Also ich hatte nie so Phasen, wo ich, doch, ich hatte depressive Phasen, aber nie so welche, wo ich so richtig
in ein Loch gefallen bist.
Ja, also so ein Loch, wo ich dachte, ich komme da nicht mehr raus,
ja.
Sondern immer noch so, dass ich so das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt scheiße, aber bleib mal cool, das regelt sich auch vieles wieder. Was so dieses, wenn du am Ertrinken bist, ist es irgendwie verkehrt, einfach wild um sich zu schlagen, sondern erstmal versuch mal die Ruhe zu bewahren. Den Punkt hatte ich immer noch. Das ist ein anderes Thema. Also wie geht man mit solchen Krisen um oder wie kann man in solchen Krisen sich verhalten, dass man wieder Boden unter die Füße kriegt? Also da kann ich dir nur sagen, das kommt, es kommt.
Ja. Und ist das nicht manchmal auch gut, weil man so eine Krise braucht, um sich so neu zu orientieren? Und ich habe irgendwie gedacht, ist es nicht auch notwendig, dass man sich mal unwohl fühlt und unglücklich, damit man offen für Veränderungen ist und auch sich weiterentwickeln kann? Ist das nicht ganz natürlicher Prozess und vielleicht auch einfach voll gut, dass das passiert?
Naja, voll gut würde ich nicht sagen, weil das wünscht dir ja niemand. Aber ja, ob man sich da so total verändert, also ich glaube nicht so richtig an die Veränderbarkeit von Leuten. Leute sind, wie sie sind.
Na, aber ich nicht mal unbedingt die Leute, aber halt zum Beispiel, dass man erkennt, okay, der Job ist vielleicht nichts für mich oder ich möchte noch was Neues ausprobieren und dahingehend sich dann in diesem Aspekt verändert, weißt du? Und dann ja hoffentlich auch glücklicher wird, dann ist das ja doch was Tolles, oder nicht?
Ja, total, mit Sicherheit. Und so wie ich dich kenne, wirst du das auch gut nutzen, weil was du gewinnst in solchen Krisen, das ist natürlich Erfahrung. Erleb mal deinen ersten heftigen Liebeskummer. Dass du so richtig gegen die Wand geklatscht wirst oder dich so fühlst. Schade, dass nur ich jetzt dein Gesicht sehe.
Ich bin wieder rot geworden.
Das ist eigentlich das beste Beispiel, weil ich meine, da geht ja jeder und jede durch. Und zwar schon relativ früh. Und du denkst ja, die Welt ist zu Ende und ich finde nie wieder und das wird nie wieder und da kommt niemand mehr und so. Und natürlich hört das irgendwann auf und es kommt natürlich jemand anders, aber du hast dann einfach eine Erfahrung schon mal gemacht, weißt du, und fällst nicht mehr auf die gleichen doofen Sprüche rein oder glaubst nicht jeden Unsinn oder kannst es einfach anders einschätzen. Und genauso ist es im Job oder genauso ist es, ja, was weiß ich, Familie. Du heiratest und dann nach 2 Jahren stellst du fest, war vielleicht doch nicht die beste Entscheidung deines Lebens.
Oh, das will ich aber nicht.
Das will niemand. Aber es passiert.
Ja. Ja.
Und dann kannst du nicht einfach weglaufen oder nach Mama rufen. Wobei nach Mama rufen ist immer gut.
Ja, da habe ich auch gerade gedacht.
Ja. Mama weiß immer
was. Ja, nee, aber interessant. Dir sonst noch was aufgefallen, worüber du sprechen möchtest?
Ja, was ganz anderes. Nämlich ist dir eigentlich klar, dass es uns, also unser Podcast, nächsten Monat seit einem Jahr gibt?
Echt?
Ja.
Wow, nein, das ist mir total nicht klar.
Ist mir letzte Woche irgendwie eingefallen. Im September haben wir angefangen.
Wow, dann gibt's vielleicht bald eine Jubiläumsfolge.
Da müssen wir irgendwas machen.
Ja, da müssen wir was machen.
Feuerwerk.
Jeder bei sich.
Jeder. Hier ein Tischfeuerwerk.
Wie cool.
Vielleicht einen besonderen Gast oder keine Ahnung.
Ja, wir kennen uns ja dann schon total lange.
Naja, in deinen Maßstäben ja.
Ja, und wir haben uns noch nie gestritten.
Naja, wir haben uns noch nie getroffen. Ja, doch einmal.
Einmal. Wie lustig, wie cool.
Ja, ist cool, ne? Das ist die 17. Folge.
Ja.
Ich meine, so von wegen hier Leistung und so, das muss man erstmal hinkriegen.
Stimmt. Wir haben schon 17 Themen gefunden.
Das Themen finden und das Quatschen ist ja das Leichteste.
Ja.
Aber dafür, dass wir beide null Ahnung hatten von dem Ganzen.
Cool. Und alle, also viele machen ja auch mit, also zum Beispiel solche Zuschriften wie von Johannes, danke nochmal, ermöglichen uns ja auch teilweise Folgen oder Stoff für Folgen zu finden. Also danke. Falls noch jemand was mal schreiben möchte, immer gerne.
Ja, das sind ja noch mehr Anregungen und Briefe.
Genau, ja.
Das wird schon alles gespeichert. Das sind aber oft Themen, die, ja, es ging mal um Schule und Kinder und Schulschwierigkeiten oder ihr das ganze Thema spät erkannt. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil wir beide da halt, naja, relativ wenig drüber reden können und dann jemand zu finden, der sich dann auskennt und ja, weil wir das halt so viele Sachen eben nicht selbst erlebt haben. Aber dieses Kleinstadtding und so, das haben wir halt, habe ich zumindest
erlebt. Kennen wir beide.
Da können wir mitreden.
Ja, ich auch.
Ja.
Ja.
Ich habe die ganze Zeit jetzt gequatscht hier von meinen Sachen. Wie ist das denn bei dir überhaupt? Wo du wohnst, das ist ja, wie groß ist das?
Im Dorf sind, ich sage jetzt wieder bestimmt was Falsches, aber unter 10.000 auf jeden Fall.
Ja.
Aber es ist ein wachsendes Dorf. Also es waren mal 3.000, aber es sind bestimmt 5.000 jetzt. Aber ich wohne in Stadtnähe. Also ich bin auch in der Stadt zur Schule gegangen. Aber natürlich kenne ich das, aber ich mag eigentlich das Dorf gerne. Also natürlich ist es nervig, weil dann irgendwie immer direkt getratscht wird und es ist schon so ein Punkt, dass es einfach nicht so divers ist. Aber mein Gott, also dann fährt man halt in die nächste Stadt. Ich ziehe ja jetzt auch in die Stadt mal ein paar Jahre und an sich finde ich das Dorfleben aber schon ganz schön. Ich mag es eigentlich auf dem Dorf.
Kommst du recht. Was deine Leute?
Ja. Und wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so in einer Bubble unterwegs, aber möchte es auch gar nicht sein. Und ich fühle mich da auch nicht unwohl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass unter meinen Freunden, nur weil die nicht hochbegabt sind, keiner mit Visionen oder irgendwelchen Zielen oder interessanten Einstellungen oder so sind.
Mhm.
Von daher habe ich dieses Problem, da bin ich zum Glück nicht mit konfrontiert.
Kommt vielleicht.
Ja, vielleicht mal irgendwann.
Wie die Krisen.
Und Sinnkrise. Ich meine, klar, nach der Schule, was man macht, ist ein bisschen schwierig. Und jetzt nach dem Bachelor habe ich mir auch gedacht, so habe ich das Richtige studiert, aber ich würde es nicht als Krise bezeichnen. Ich glaube, da wartet noch mal was auf mich.
Ich will dir da auch keine Angst machen. Aber es gehört dazu.
Ja.
Da, wo immer alles glatt läuft, da wäre ich sofort misstrauisch.
Es würde mir mehr Angst machen, wenn ich wüsste, ich muss für immer das Gleiche machen und werde einfach immer ein bisschen zufrieden sein, aber nie so ganz, als dass ich weiß, okay, vielleicht kommt mal eine Zeit, wo ich unzufrieden bin und mich umorientieren will, aber dann kann ich das auch.
Ja, das bestimmt.
Ich sehe das gar nicht so negativ. Ja.
Es stehen ja jetzt ein paar, was steht an? Reisen und Umzüge.
Genau, ich ziehe um nach Madrid. Nächsten Samstag geht mein Flieger. Genau, ja.
Und ich freue mich, am Wochenende werde ich für ein paar Tage nach Italien fahren. Mit so.
Oh, schön. Ja. Wohin genau?
In der Nähe von Ferrara.
Sag mal so Himmelsrichtung.
Süden.
Okay.
Ja, in Italien ist das etwas tiefer als Venedig.
Ach so, okay.
Also da, wo der Stiefel gerade so losgeht.
Okay. Du bist ja gut. Süden. Das so weit war ich noch.
Ja, von hier aus Süden.
Ja. Na, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub, Erwin. Und für alle anderen, wie immer, ihr könnt uns gerne schreiben, ihr könnt uns auf Instagram erreichen, 130 und mehr, per Mail, 130 und mehr @web.de. Und ansonsten bleibt gespannt bis zur nächsten Folge.
Ja, aus dem Ausland oder woher auch immer.
Stimmt.
Grüße genau. An Johannes nochmal, dank für die Zuschrift. Wir Richtig. Haben versucht, was draus zu machen.
Ja, wir hoffen, es ist was geworden.
Wir werden sehen.
Also dann, Erwin.
Lena.
Bis bald.
Alles Gute und ich freue mich auf aufregende neue Nachrichten.
Ja, ciao.
Wie auch immer. Tschüss.
130 und mehr. Reden über Hochbegabung. Ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt, und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt, in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. Natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130 und mehr at web.de, und wir sind natürlich auch über Podigy und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar, und man kann uns streamen.